Herzlich willkommen bei diesem Gottesdienst in der Freien Evangelischen Gemeinde in Dortmund-Körne. Wir haben uns hier versammelt, weil Gott uns ruft, weil er uns in Frage stellt, weil er uns antwortet. Wir haben uns hier versammelt, um Gottesdienst zu feiern, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich heiße Gesche Tuchtfeld-Haug und ich werde euch heute durch den Gottesdienst leiten. Besonders willkommen heißen möchte ich heute auch alle Kinder und Jugendlichen, die mit dabei sind, denn der Kindergottesdienst startet dann quasi zum ersten Lied. Herzlich willkommen auch an alle im Livestream, die jetzt digital und ganz verteilt mitfeiern und hier beim Gottesdienst mit dabei sind. Und herzlich willkommen an alle, die heute neu sind, die vielleicht zum ersten oder zweiten oder dritten Mal vorbeikommen, mitfeiern, sich die Gemeinde anschauen, neu mit dem Glauben in Kontakt kommen. Schön, dass auch ihr da seid. Ihr habt gerade schon gehört, Fragen, Antworten. In diesem Themenkreis bewegen wir uns heute. Und das ist Teil von einer ganzen Themenreihe. Begeistert von Jesus. Jesus begeistert. Letzte Woche ging es darum, begeistert von Jesu Fragen. Wir haben unterschiedliche Fragen in der Predigt kennengelernt und viele von euch haben über den Newsletter oder ganz oldschool auf Papier Tagesandachten bekommen, wo jeden Tag uns Christus eine Frage gestellt hat. Wovor fürchtest du dich? War eine der Fragen, die mir besonders im Gedächtnis geblieben ist. Und heute geht es um Jesu Antworten. Um Jesu Antworten auf unsere Lebens- und auf unsere Glaubensfragen. Wie antwortet Gott auf unsere Fragen? Dazu wird uns Pastor Lukas Haug heute eine Predigt halten über eine besondere und besonders lange Antwort von Jesu. Ich bin gespannt, Gottes Segen dir. Jetzt möchte ich mit Gott beten und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Guter Gott, himmlischer Vater, Jesus Christus, danke, dass du in unserer Mitte bist. Danke, dass du uns rufst. Danke, dass du deine Gegenwart zusagst. Und danke dafür, dass du, Herr, ja, kommunikative Liebe bist. Dass du uns zeigst, was es heißt, Gemeinschaft zu haben, wahres Leben zu erleben. Du siehst, aus was für einer Woche und aus was für einen Tag wir heute hergekommen sind. Aber jetzt sind wir heute hier. Ich bitte dich darum, dass du alles, was jetzt in uns ist und alles, wie wir hier sind, dass du es verwandelst, dass du es in das Licht deiner frohen Botschaft stellst, dass du uns Gottesdienst feiern lässt. Dass es eine Zeit wird, wo wir erleben, wie du uns liebst, wie du uns dienst, wie du uns antwortest auf die brennendsten und wichtigsten Fragen. Und Herr, dass es eine Zeit wird, wo du uns öffnest. Für dich und füreinander. Amen. Nehmt gern wieder Platz. Ich komme zu den Informationen für den heutigen Gottesdienst und wir starten mit einem Rückblick. Viele von euch haben bestimmt mitbekommen, dass gestern der Willkommensbrunch stattgefunden hat und wir sehen auch ein paar Fotos, damit ihr wisst, was ihr verpasst habt, falls ihr nicht konntet. Ihr könnt euch ja gerne schon mal das gedanklich für den nächsten Willkommensbrunch abspeichern. Beim Willkommensbrunch geht es einfach darum, dass Menschen, die die Gemeinde intensiver kennenlernen wollen und Menschen, die schon stark verwurzelt sind in der Gemeinde und im Glauben, sich einander kennenlernen, stärker connecten können und auch Infos über diese Gemeinde finden. Was gibt es für Angebote? Wo kann ich mit einsteigen? Was ist über den Gottesdienst hinaus noch FEG Dortmund? Also von daher herzliche Einladung, jetzt schon mal sich den kommenden Willkommensbrunch vorzumerken. Gedanklich, Termin kommt dann bei Zeiten, dass ihr schaut, möchte ich daran mit teilnehmen, sowohl als Gast als auch vielleicht als Gastgeberin. Am kommenden Donnerstag findet wieder der Seniorengebetskreis mit Seniorenbibelkreis mit Abendmahl statt. Um 15 Uhr seid ihr herzlich eingeladen, dazu zu kommen. Und dann muss ich euch auch noch eine Ansage weitergeben wegen des Weihnachtsmusicals. Leider ist heute krankheitsbedingt es notwendig, dass wir die Probe ausfallen lassen. Nächstes Mal findet sie hoffentlich wieder wie regulär statt, wie geplant statt. Und jetzt habe ich auch noch eine Information abzukündigen vom Arbeitskreis Mission im Blick. Das ist ein Arbeitskreis der Gemeinde, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Missionare und die Gemeinde gegenseitig zu unterstützen und immer wieder auch im Gottesdienst Bericht zu erstatten und daran zu erinnern, welche Missionare wir als Gemeinde eigentlich ausgesandt haben und was bei ihnen aktuell ist. Und dafür bitte ich jetzt Stefan und Claudia Rohlfink nach vorne. Und danach stehen wir zum ersten Lied nochmal auf und sammeln die Kollekte ein. Genau, da ist das Mikrofon. Bei der Kollekte ist heute noch, ist jetzt ein bisschen durcheinander. Ich lasse euch erstmal reden. Herzlich willkommen. Ja, sagt uns, was möchtet ihr über die Missionare uns erzählen?
Ja, wir stehen hier ein letztes Mal für unsere Missionspaten André und Sonja Pascha mit ihrer Tochter Andressa. Vor 2 Wochen hatten wir das Privileg, in Duisburg-Rheinhausen zu sein, in ihrer Gemeinde. Am Samstag war bei denen schon ein riesiges Geburtstagsfest, 100 Jahre zusammen, das Alter von Andressa und André wurde gefeiert auf brasilianische Weise. Sie waren ja lange Missionare in Brasilien. Und am Sonntag hatten wir die Ehre, mit bei ihrem Festgottesdienst ab in die Rente dabei zu sein.
Genau, und André und Sonja Pascha, die sind 1989 in ihren Dienst als Allianzmissionare gestartet, damals in Brasilien. Dort haben sie das Straßenkinderprojekt Gulgata gegründet und aufgebaut. Beendet haben sie den Dienst dann eben in Duisburg, Rheinhausen, in einer Gemeinde, die eigentlich 70 plus war, muss man sagen. Und sie haben es tatsächlich geschafft, aus dieser Gemeinde so eine Multikulti-Gemeinde zu machen, also mit vielen jungen Leuten, mit Migranten. Also eine ganz bunte Gemeinde gegründet oder geschaffen dadurch. Und Andres Motto war auch für FEG, oder die Abkürzung heißt ja nicht Freie Evangelische Gemeinde. Ihr wisst ja sicherlich, dass es eigentlich farbenfroh, ehrlich, gemeinsam heißt. Und das spiegelt diese Gemeinde auch durchaus wider. Genau. Ja, wie geht's weiter mit den beiden? Sie werden nach Xanten ziehen und werden von dort aus natürlich noch Kontakt nach Duisburg halten, aber gehen auch in die FEG Uedem dort.
Kennt ihr das, wenn ihr zu einer Veranstaltung fahrt und denkt, es ist wichtig, dabei zu sein, und ihr fahrt mit vollen Händen, reich beschenkt nach Hause, völlig unerwartet? So ging es uns an dem Sonntag vor 2 Wochen bei dem Festgottesdienst. Es ist total schön, dass wir den Nachfolger erleben konnten, den Pastor Felix Kibogo, der hat die Predigt gehalten. Er kam von hinten in der Gemeinde nach vorne, stellte sich hin, schaute in die Gemeinde und sagte ganz klar: Wir feiern hier heute keine Beerdigung. Es war halt totenstill, alle waren so ein bisschen, ne, Abschied. Und es war total cool zu erleben, wie lebendig er die Gemeinde mit hineingenommen hat, in Begegnung zu kommen und eine Grundstimmung wirklich nochmal zu schaffen. Es ist ein Festgottesdienst für die beiden gewesen. Und als Botschaft hat er André und Sonja mitgegeben: Bei Gott gibt es keine Rentner, es gibt nur Kinder Gottes. Und wer André und Sonja kennt, der weiß oder vermutet schon, dass sie nach ihrem Ruhestand die Füße nicht wirklich stillhalten können.
Ja, eins der vielen Bilder, die Raimund gezeigt hatte, war eben das Chorbild. Also André hat dort auch einen Chor gegründet und er war Multikulti in Person. Es war sicherlich auch nicht musikalisch perfekt, aber es war so eine Herzlichkeit mit dabei. Und diese Herzlichkeit, die zog sich durch die ganze Gemeinde. Wer Paschas kennt, der empfindet sie als sehr herzlich. Und sehr herzlich war auch eine Verabschiedung von so einem kleinen Teenie-Mädchen, was zu Sonja kam, mit einem selbst gebastelten Holzkreuz. Dort hat sie den Trauvers von den beiden eingraviert, der sehr lang war, also viel Arbeit reingesteckt hat. Und das Mädchen hatte fast Tränen in den Augen. Also Herzlichkeit war das Markenzeichen von Paschas, ist es auch noch. Und ja, ich denke mal, sie haben viele Spuren hinterlassen in den Herzen der Menschen dort in der Gemeinde.
Ja, Paschas beenden ihren Dienst jetzt zum 30.09. Damit endet auch unsere Missionspatenschaft mit ihnen. Und ich möchte für die beiden beten. Jesus, ich danke dir, dass du André und Sonja mit ihrer Tochter Andressa die vergangenen Jahre in Duisburg-Rheinhausen so reich gesegnet hast, sie so begleitet hast, dass dort das eine, ja, wirklich Gemeinde, wo nur ältere Geschwister waren, so eine fröhliche, bunte Gemeinschaft durch alle Familiengenerationen hindurch entstanden ist. Danke für ihren Dienst dort, für all das, was sie eingebracht haben. Und ich möchte dich bitten, dass du sie jetzt begleitest auf ihrem Weg nach Xanten, in ihrem Umzug, dass du ihnen da kräftemäßig zur Seite stellst, ihnen ein gutes Ankommen, vor allen Dingen mit Andressa schenkst, wo ja der Umzug für sie auch nicht leicht ist, neue Anknüpfungspunkte dort zu finden. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest, dass du dich zu ihnen stellst und ja, sie mit Freude im Herzen in ihren neuen Lebensabschnitt zusammen weitergehen können, den du gestalten wirst und schon längst vorbereitet hast. Amen.
Vielen Dank euch. Genau, dann kommen wir jetzt zum ersten gemeinsamen Lied. Währenddessen sammeln wir die Kollekte ein. Und heute gibt es einmal eine Besonderheit. Es wird ein Kollektenbeutel und ein Körbchen rumgegeben. Also wundert euch nicht, hier hat nicht jemand seinen privaten Korb aufgemacht. Und die Kollekte ist bestimmt für die Arbeit unserer Gemeinde. Wir finanzieren uns ausschließlich durch Spenden, unser Personal, unser Haus, unsere Missionare. Vielen Dank für alles, was ihr gebt. Und für die Kinder und Jugendlichen eine gute Zeit im Kindergottesdienst und in ihrem Programm.
Vielleicht können wir einfach zu dem Lied aufstehen. Das ist das Motto-Lied Jesus, von Jesus begeistert. Das singen wir jeden Sonntag. Und ich denke, es ist wert, dass wir einfach dazu aufstehen.
Zu tief der Abgrund, der uns einst trennte, zu hoch der Gipfel, der vor mir lag. Voller Verzweiflung sah ich zum Himmel, sprach deinen Namen in die Nacht. Und in das Dunkel kam deine Güte, zerriss die Schatten tief in mir. Die Nacht bezwungen, der Sieg errungen, Jesus, meine Hoffnung lebt. So unvorstellbar ist deine Gnade, so unbegreiflich ist deine Gunst. Der Herr der Zeiten verließ den Himmel, nahm auf sich meine Scham und Schuld. Das Kreuz bezeugt es, mir ist vergeben. Der König selbst nennt mich sein Kind. Er ist mein Retter und ich gehöre ihm. Jesus, meine Hoffnung lebt. Halleluja, preis den, der mir Freiheit gab. Halleluja. Tod und Grab, alle Ketten sind gesprengt von dem Gott, der Rettung bringt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Halleluja, preis den, der mir Freiheit gab. Halleluja, er besiegte Tod und Grab, alle Ketten sind gesprengt von dem Gott, der Rettung bringt, Jesus, meine Hoffnung lebt.
Dann kam der Morgen, so wie verheißen, dein toter Körper ist neu erwacht, mit lauter Stimme hast du verkündet, kein Grab hat nun Anspruch mehr auf mich. Dann kam der Morgen, so wie verheißen, dein toter Körper ist neu erwacht. Mit lauter Stimme hast du verkündet, kein Grab hat nun Anspruch mehr auf mich. Jesus, dein Sieg.
preis den Herrn, der Freiheit gab. Halleluja, er besiegt der Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt, von ihm Gott der Rettung bringt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Halleluja, preis den Herrn, der Freiheit gab. Halleluja, er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt, meine Gott der Rettung bringt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Jesus, meine Hoffnung lebt.
Wir haben schon in der Einleitung gehört, wir befinden uns in einer Predigtreihe mit dem Titel Begeistert von Jesus. Wir wollen in den kommenden Wochen und wir haben uns in den letzten Wochen hineinnehmen lassen in die Begeisterung um die Person Jesu Christi. Und letzte Woche waren Fragen dran. Wir haben uns begeistern lassen von Fragen, die uns Jesus stellt. Diese Fragen haben uns auch die ganze Woche begleitet. Und heute geht's in die andere Richtung. Heute ist der Titel der Predigt Begeistert von Jesu Antworten. Jesus wird in den Evangelien in ganz viele Gespräche verwickelt. Ja, viele Menschen kommen zu ihm und viele Menschen stellen Jesus auch Fragen. Und durch diese Fragen wird Jesus herausgefordert, dass er antwortet. Und wir gucken heute auf eine Antwort, die Jesu gibt, oder auf eine Geschichte, in der Jesus antwortet. Und das geschieht in einem ganz spannenden, faszinierenden Gespräch, das Jesus führt. Dieses Gespräch findet sich im 10. Kapitel des Lukas-Evangeliums. In diesem Gespräch wird auch eine Geschichte erzählt, eine berühmte Geschichte, die Geschichte vom barmherzigen Samariter, die ihr vielleicht kennt. Das Spannende ist aber, dieses Gespräch, das ich jetzt euch mit hineinnehme, das Jesus führt mit einem Fragensteller, das ist ein theologisches Streitgespräch zuallererst. Der Text von heute beginnt damit, dass es heißt, und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf, um ihn, gemeint ist Jesus, zu prüfen. So geht der Bibeltext heute los. An Jesus tritt ein Gesetzeslehrer heran. Ein Nomikos auf Griechisch. Man könnte auch einfach sagen, ein theologischer Experte. Ja, da kommt ein theologischer Experte kommt zu Jesus. Jemand, der sich gut auskennt im Alten Testament und in der Auslegung der Bibel. Und dieser theologische Experte, der möchte Jesus testen, herausfordern, auf die Probe stellen. Man kann darüber streiten und diskutieren, ob das eigentlich jetzt eine böse Absicht dieses Experten ist. Ich denke aber nicht, dass das der Fall ist. Ich glaube nicht, dass er Jesus mit einer bösen Absicht testen will. Denn der theologische Experte, ja, der beginnt das Gespräch mit Jesus, indem er ihn als Lehrer anspricht. Wir haben hier einen Experten, ja, der einen anderen als Lehrer anspricht. Das ist natürlich eine große Ehrerbietung. Jesus wird als Lehrer angesprochen und wir haben ja ein paar Pädagogen in der Gemeinde. Ab und zu kommt es auch vor, dass man als Lehrer mal getestet wird, auf die Probe gestellt wird und herausgefordert wird. Der theologische Experte kommt zu Jesus und er stellt Jesus auch keine Fangfrage. Ja, das ist keine sozusagen hinterhältige Frage, die er ihm stellt. Das passiert in anderen Gesprächen, in denen Jesus unterwegs ist. Vielmehr ist dieser theologische Experte an einer echten theologischen Frage interessiert, die wie alle guten theologischen Fragen aufs Ganze gehen und von lebensentscheidender Bedeutung sind. Jesus wird gefragt von dem theologischen Experten, Lehrer, Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Man könnte das auch so übersetzen. Lehrer, was muss ich tun, damit ich teilhaben kann an der Gemeinschaft des lebendigen Gottes? Ja, was muss ich tun, damit ich und Gott zusammen sein können? Das fragt der theologische Experte Jesus. Und das ist eine gute Frage. Jesus ist selber ein theologischer Experte, wie wir gleich herausfinden werden. Jesus ist aber auch ein Lehrer. Er ist auch ein guter Lehrer. Und was macht ein guter Lehrer, wenn er so eine Frage bekommt? Der stellt erstmal eine Gegenfrage. Der guckt erstmal, was weiß denn der andere, der mich da fragt? Erstmal gucken, welche Kompetenzen, welche Wissensbestände liegen denn beim anderen vor? Jesus stellt zwei Gegenfragen. Er fragt den theologischen Experten, was steht geschrieben im Gesetz? Was steht im Gesetz geschrieben? Und wie liest du? Auf welche Weise liest du das Gesetz? Jesus kennt den Unterschied zwischen Wissen und Verstehen. Ja, man kann ja Sachen wissen, ohne dass man sie groß verstanden hat. Und Jesus kennt sogar im Blick auf den biblischen Text den Unterschied zwischen dem Text der Tora und der Auslegung der Tora. Und Jesus weiß auch, dass der biblische Text ausgelegt werden muss, wenn er verstanden werden soll. Und Jesus weiß sogar, dass die Art und Weise, wie man diesen Text auslegt, entscheidet, wie man ihn versteht. Gut, dass Jesus nachfragt. Gut, dass er den theologischen Experten eine Rückfrage stellt, weil der kennt sich tatsächlich aus. Der antwortet nämlich, indem er aus der Schrift zitiert. Der theologische Experte zitiert nicht irgendwelche Randverse, könnte man sagen, sondern er zitiert einen Vers, wo man sagen würde, der fasst eigentlich fast die ganze Schrift zusammen. Ja, der Vers steht im 5. Buch Mose, wer es genau lesen will, Kapitel 6, Vers 4. Das zitiert der theologische Experte, es ist das Gottesliebegebot. Du sollst Gott lieben mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Leben und deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Die Frage war, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Das ist die erste Antwort. Du sollst Gott lieben mit allem, was du hast. Aber der theologische Experte liest dieses Gebot noch mit einem zweiten Text zusammen. Er fügt praktisch einen zweiten wichtigen Text hinzu, aus dem 3. Buch Mose, Kapitel 19, Vers 18. Nämlich das Nächstliebegebot fügt er dem Gottesliebegebot hinzu. Du sollst Gott lieben und am Ende heißt es, und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, das ist die Antwort des theologischen Experten auf die Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Wir sehen, der theologische Experte versteht sein Handwerkszeug. Er weiß, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, braucht es die Liebe und es braucht die Liebe zu Gott und die Liebe zu meinem Nächsten. Soweit nicht aufregend, man könnte auch meinen, damit hat sich das jetzt erledigt. Und tatsächlich ist auch Jesus zufrieden mit der Antwort des theologischen Experten. Ja, das begeistert mich auch manchmal an Jesus. Ja, der kann sich sogar mal einfach freuen, der kann mal sagen, ja, hast du richtig gemacht, völlig richtig. Das antwortet Jesus dem theologischen Experten. Er sagt ihm, du hast richtig geantwortet, tue das und du wirst leben. Damit können wir eigentlich fast schon sagen, sind wir fertig. Haben wir alles beantwortet. Aber jetzt geht's los. Jetzt wird's nämlich spannend und jetzt kommen wir einer ganz anderen Frage nahe und auch einer ganz anderen Antwort. Denn der theologische Experte irgendwie, obwohl er doch die Antwort schon kennt, irgendwie will er nicht aufgeben. Ja? Der bohrt nochmal nach. Im Text heißt es, der will sich rechtfertigen. Vielleicht klingt dem theologischen Experten die Antwort von Jesus so, als würde ihm Jesus damit sagen, hey, du machst gar nicht, was du schon weißt, was richtig ist. Ja? Also zwischen dem, was du erkannt hast und dem, was du tust, besteht ein Unterschied. Vielleicht ist aber auch der theologische Experte einfach nur unsicher, ob er es denn schon richtig verstanden hat. Ja, der denkt sich vielleicht, hey, irgendwie die Antwort war mir schon klar, aber was heißt das denn? Ja? Das ist ja ein Unterschied, ob man eine Antwort geben kann und ob man sie versteht. Deswegen hakt er nochmal bei Jesus nach und fragt ihn, und wer ist mein Nächster? Ja, die Antwort, die er selbst gegeben hat, war, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und er fragt jetzt, und wer ist mein Nächster? Auch das ist eine kluge Frage. Und auch das ist eine Expertenfrage. Das mit der Gottesliebe scheint erstmal klar zu sein. Ja? Bei der Gottesliebe ist klar, wen wir lieben, nämlich Gott. Und es ist klar, wie wir ihn lieben, mit allem, was wir haben. Aber das mit der Nächstenliebe, das ist ein bisschen tricky. Weil da stellt sich ja die Frage, wer ist denn dieser Nächste, von dem da immer die Rede ist, den ich lieben soll? Sowohl im Griechischen als auch im Deutschen kommt dieses Wort des Nächsten vom Wort nahe. Ja? Jemand, der mein Nächster ist, der ist mir nahe. Wer ist aber jetzt, wer ist mir nahe? Wer ist mein Nächster, wer kommt mir nahe? Sind es meine Freunde, meine Verwandten? Gehören meine Arbeitskollegen noch dazu? Weil es können ja auch irgendwie nicht alle mir nahe und meine Nächsten sein. Da muss es ja irgendwo eine Grenze geben. Ja? Also es können ja nicht alle meine Nächsten sein. Und ich soll ja auch noch meinen Nächsten lieben. Also ich soll, das ist ja auch noch eine große Anforderung an eine andere Person. Ja? Nicht nur nett sein oder nicht nur hau ihm keine rein, sondern liebe ihn, deinen Nächsten. Und das ist ja mehr als nur ein positives Gefühl haben. Jemand anderen zu lieben heißt, sich um ihn zu sorgen, um sich um ihn zu kümmern, unter Einsatz seiner ganzen Kräfte, vielleicht sogar unter Verzicht der eigenen Ansprüche. Und dann stellt sich ja schon mal die Frage, liebe deinen Nächsten, wer ist das denn? Ja? Wer ist das vielleicht auch nicht? Das muss man ja irgendwie mal wissen. Also ihr seht, eine gute Frage und keine leichte Frage, die Jesus hier gestellt bekommt. Und Jesus macht jetzt eines, er macht griechischen Hypolambano im Deutschen, er nimmt etwas auf. Jesus hört diese Frage und er nimmt sie. Er nimmt sie auf, indem er jetzt gleich antwortet. Er hört diese Frage des theologischen Experten und er lässt diese Frage nahe an sich herankommen. Ja, er macht sie, könnte man sagen, zu seiner Frage. Und dann antwortet Jesus mit einer Geschichte, einer berühmten Geschichte, nämlich die Geschichte vom barmherzigen Samariter, die wir wahrscheinlich gar nicht als Antwortgeschichte kennen. Sie ist aber eine Antwortgeschichte. Mit dieser Geschichte antwortet Jesus nämlich auf die Frage, wer ist mein Nächster? Ihr kennt diese Geschichte wahrscheinlich. Die Geschichte erzählt vom barmherzigen Samariter, die Jesus erzählt, erzählt von einem Menschen, der seines Weges geht von Jerusalem nach Jericho und der wird brutal überfallen von Räubern, zusammengeschlagen, ganz brutal ausgezogen und wird halbtot am Wegesrand liegen gelassen. Und dann ist es so, dass drei Leute vorbeikommen. Zuerst kommt ein Priester vorbei, dann ein Levit, ein Tempeldiener könnte man sagen, also man könnte sagen, zweimal kommt religiöses Personal, religiöse Experten kommen vorbei. Die sehen den Verletzten am Wegesrand, wechseln die Straßenseite und gehen vorbei. Ohne, dass erzählt wird, warum sie das tun. Ja, man kann da immer spekulieren, vielleicht das religiöse Personal damals, das durfte keine Toten anfassen, das hätte die vielleicht verunreinigt oder so. Kann man, ja, vielleicht irgendwie, steht aber alles nicht im Text. Im Text heißt es nur, da kommen zwei Experten, religiöses Personal, sehen den Verletzten und laufen vorbei. Und dann würde man erwarten, jetzt kommt eine dritte Person und in der damaligen Zeit gab es so eine Aufteilung, könnte man sagen, der Bevölkerung in Priester, Leviten und dann eigentlich Israeliten. Ja? Kennen wir heute, also solche Volksaufteilungen kennen wir heute. Es gibt, weiß ich nicht, die Politik, die Wirtschaft und das normale Volk. Ja? Und damals eben auch, es gibt die Priester, die Leviten und dann eigentlich die Israeliten. Ja, der kleine Mann, ja, der dann vorbeiläuft. Jesus wählt aber nicht den Israeliten, sondern Jesus enttäuscht die Erwartung und er lässt einen Samaritaner des Weges kommen. Die Samaritaner waren so etwas damals für die Juden wie ungeliebte und verhasste Nachbarn. Und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Also die haben sich, wo immer es geht, sich immer eine mitgegeben und sich bekämpft und bekriegt. Ja, da gab es tiefgreifende religiöse Streitigkeiten, geschichtliche Streitigkeiten. Ja, vielleicht kennt wer vom Dorf kommt, kennt sowas. Ja, da ist man seit 600 Jahren im Konflikt mit der Nachbargemeinde und man weiß auch gar nicht mehr warum. Auf jeden Fall, dieser Samaritaner ist ein verhasster und ungeliebter Nachbar. Und der kommt des Weges. Und der kommt vorbei. Der sieht den Verletzten, geht hin, verbindet seine Wunden, packt ihn auf sein Reittier, bringt ihn zur nächsten Herberge, zum nächsten Hotel, lädt ihn da ab, sagt zum Wirt, verpflegt ihn mal, hier hast du ein bisschen Kohle, ja, und ich muss weiter, aber wenn ich wiederkomme und da ist eine Rechnung offen geblieben, übernehme ich die. Das ist die Geschichte, die Jesus erzählt und an dieser Stelle endet die auch. Ja, dann ist die vorbei. Ja. Der Samaritaner hat geholfen und es geht zu Ende. Jetzt ist ja die Frage bei dieser Geschichte, beantwortet diese Geschichte eigentlich die Frage, die Jesus gestellt wurde. Ja? Jesus wurde ja gefragt, wer ist mein Nächster? Jesus hat keine Definition gegeben, nichts, hat eine Geschichte erzählt. Jetzt die Frage, beantwortet die Geschichte die Frage, die Jesus gestellt wurde. Das Interessante ist jetzt, dass Jesus selber, nachdem er diese Geschichte erzählt hat, plötzlich selbst eine Frage stellt. Und zwar an seinen theologischen Experten. Jesus hatte die Frage aufgenommen, des theologischen Experten, und jetzt gibt er ihm die Frage zurück. Und er fragt ihn, was meinst du, welcher von den dreien aus der Geschichte ist dem, der von den Räubern überfallen wurde, zum Nächsten geworden? Irritierende Frage, die Jesus hier stellt, weil die klingt ja ganz anders als die, die der Experte gestellt hat. Ja? Der Experte hat gefragt, wer ist mein Nächster? Jesus fragt, wer ist in der Geschichte dem Verwundeten, dem Verletzten zum Nächsten geworden? War es der Priester, war es der Levit oder der Samaritaner? Was Jesus damit zeigt, ist, dass sich die Frage, wer ist mein Nächster, sich gar nicht unabhängig von mir beantworten lässt. Wenn jemand mein Nächster sein soll, dann muss er mir zu meinem Nächsten werden. Und das geht nur, indem ich ihm zum Nächsten werde. Ja. Das ist eigentlich, da brauchst du immer zwei dazu. Ja. Wenn ich jemand nahe komme, kommt der mir ja auch nahe. Die Frage also, wer ist mein Nächster, lässt sich nur dadurch beantworten, wenn man sagt, wem werde ich denn zum Nächsten? Und wer wird mir zum Nächsten? Und wieder ist es spannend, Jesus gibt gar nicht selber die Antwort auf die Frage, sondern der Experte antwortet und sagt es zu Jesus. Er sagt, es war der, der Barmherzigkeit erwiesen hat. Der Priester und der Levit in der Geschichte, die sind nicht zum Nächsten geworden, sondern die sind an dem Verletzten vorbeigegangen. Nur der Samaritaner ist dem Verletzten zum Nächsten geworden. Der Samaritaner, der eigentlich der verhasste und ungeliebte Nachbar ist. Weil als der Samaritaner vorbeiläuft und den Verletzten sieht, da macht es in ihm esplachnitzeste auf Griechisch. Wörtlich, als der Samaritaner den Verletzten sieht, da dreht es ihm die Eingeweide um. Da wird etwas in seinem Innersten in Aufruhr versetzt. Der gerät irgendwie ja, außer sich, der wird bewegt, der wird in seinem Innersten berührt von dem Leid des anderen. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals gemacht habt, diese Erfahrung. Man macht die auch, die kann man sogar als Mensch mit anderen Tieren machen. Wenn zum Beispiel ein Tier verletzt wird, da tut's was in einem manchmal. Ja? Manchmal regt sich Mitleid in einem, wenn man das Leid eines anderen Menschen sieht. Und dieser Impuls, der beim Samaritaner angekommen ist, der bewegt ihn dazu, dass er nicht ausweicht, sondern dass er zu dem Verletzten hingeht, ohne lang zu fragen, wer das denn eigentlich ist. Und indem er ihm nahe kommt, indem er ihm die Wunden versorgt und sich um ihn kümmert, wird er sein Nächster. Der theologische Experte hat es am Ende nach der Geschichte und der Frage Jesu erkannt. Es ist der, der sich vom Leid eines anderen berühren lässt. Es ist der, der hingeht, der nahe kommt, der sich sorgt und hilft, der den anderen in der Not rettet. In all dem, das alles tut der Samaritaner, und in all dem wird er dem Verletzten ein Nächster. Es ist Barmherzigkeit und Erbarmen, die einem zum Nächsten des anderen machen. Es sind weder Familien noch Freundschaftsverbindungen noch die Zugehörigkeit zur gleichen Volksgruppe. Das alles macht einen nicht zu einem Nächsten. Was einen zum Nächsten macht, ist, dass man sich von einem anderen berühren lässt, von seinem Elend und Leid. Und dass man daraufhin handelt. Daher lässt sich gar nicht für ein für alle Mal feststellen, okay, der ist mein Nächster, der ist es nicht. Weil zur Nächstenliebe gehört, dass man nicht selber bestimmt, wen man liebt und wen man nicht liebt, sondern dass man sich von der Liebe bestimmen lässt. Das ist die Geschichte, das ist die Antwort, die Jesus seinem theologischen Experten gibt. Und schon diese Antwort begeistert mich. Aber es ist noch was ganz anderes, was in diesem Bibeltext passiert, was mich begeistert. Wir haben ja letzte Woche gehört, dass in den Fragen Jesu Christi Gottes Stimme selbst erklingt. Dass wir in den Fragen Jesu Christi erkennen können, dass es Gott wirklich und wahrhaftig um uns selbst geht, um dich und um mich. Und das Gleiche können wir jetzt bei den Antworten Jesu sehen. Weil an der Art und Weise, wie dieses Gespräch zwischen Jesus und dem theologischen Experten verläuft, können wir auch lernen, wie Jesus Christus uns heute und hier antwortet. Ja, wir können erkennen, was Gottes Antwort für uns ist und wie uns Gott seine Antwort gibt. Weil was auffällt an diesem Bibeltext und an diesem Gespräch, das Jesus hier mit diesen theologischen Experten führt, ist, dass Jesus selbst in diesem Gespräch der Nächste des theologischen Experten wird. Man kann an diesem Gespräch erkennen, dass das nicht nur ein Gespräch über Nächstenliebe ist. Jesus führt nicht nur ein Gespräch über etwas mit diesem Experten, sondern er wird für diesen Experten selbst zum Nächsten. Das erkennt man daran, dass Jesus die Fragen seines Gesprächspartners zu seinen Fragen macht. Dass er seinen Gesprächspartner sich nahe kommen lässt in seinen Fragen. Jesus hatte die Frage des Gesprächspartners, wer ist mein Nächster, aufgenommen. Aber er hat nicht nur diese Frage aufgenommen, sondern er hat, wenn man den Text liest, auch den Fragenden selbst, diesen theologischen Experten, mitgenommen mit seiner Frage. Er hat sich mit ihm auf einen Weg begeben. Der Weg, den er zusammen mit seinem Gesprächspartner durchgemacht hat, war die Geschichte vom Samariter. Und am Ende der Geschichte gibt Jesus gar nicht selbst die Antwort, sondern er gibt seinem Gesprächspartner die Antwort. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jesus fragt seinen Gesprächspartner, er gibt ihm die Frage zurück und indem er ihm die Frage zurückgibt, gibt er ihm auch die Möglichkeit zu antworten. Er gibt ihm die Antwort. So ist es eben nicht Jesus, der am Ende die Antwort ausspricht, sondern der theologische Experte selbst. Der hat am Ende von Jesus die Antwort wirklich bekommen, indem er sie selber sagt. Was sich in der Geschichte vom Samariter ereignet, das geschieht im Gespräch selbst. So wie der Samaritaner seinen Weg unterbricht und sich berühren lässt von dem Verletzten und ihn nicht dort liegen lässt, halbtot, sondern ihn mitnimmt und in Sicherheit bringt, so nimmt sich Jesus auch seinem Gesprächspartner an. Er nimmt seine Frage auf und bringt ihn selbst zur Antwort. Man könnte sagen, Fragen, und darum tauschen auch Fragender und Antwortender in dieser Geschichte mehrmals die Rollen. Und am Ende ist es eben der theologische Gesprächspartner, der die Antwort geben kann, ja? Der seine Antwort sprechen kann auf die Frage, die er gestellt hat. Und er spricht damit die Antwort aus, die Jesus ihm gegeben hat. Das, was in diesem Gespräch passiert, das passiert aber nicht nur in diesem Bibeltext, sondern ich glaube, dass das, was in diesem Bibeltext geschieht, das geschieht auch, wenn Gott uns Antwort gibt. Wir können an Jesus Christus erkennen, dass Gott sich fragen lässt, dass er unsere Fragen aufnimmt. Aber dass er nicht nur unsere Fragen aufnimmt, sondern dass er auch uns aufnimmt. Und dass er uns mitnimmt auf dem Weg zur Antwort. Gott lässt sich nicht Fragen stellen, schmeißt die Antwort hin und geht weiter. Sondern Gott nimmt unsere Fragen und er nimmt uns mit auf dem Weg zur Antwort. Gott leitet uns an die Stelle, an der wir seine Antwort als unsere Antwort annehmen können. Weil wirklich eine Antwort bekommen oder wirklich eine Antwort gefunden haben, das hat man eigentlich nur, wo man nicht nur die Antwort von einem anderen zugeschmissen bekommt, sondern wo man eine Antwort als die eigene Antwort aussprechen kann. Wo man nicht nur denkt, das ist jetzt die Antwort von Jesus auf das Problem, sondern das ist auch meine Antwort. Das ist auch meine Antwort auf die Frage. Gottes Antwort für unser Leben, Gottes Antwort auf unsere Frage ist daher, dass er uns selbst zum Nächsten wird. Gottes Antwort ist nicht einfach nur ein kluger Satz, der uns zugeworfen wird, sondern Gottes Antwort ist selbst eine Geschichte. Es ist die Geschichte Jesu Christi, die Evangelien erzählen. Denn die Evangelien erzählen davon, dass Gott in Jesus Christus uns unendlich nahe gekommen ist. Dass es ihn bewegt hat, das Leid und das Elend dieser Welt. Dass er sich aufgemacht hat, dass er an dieser Welt nicht vorbeigegangen ist. Es ist die Geschichte, dass Gott uns in Jesus Christus nahe kommt, dass er uns so nahe kommt, dass unsere Fragen seine Fragen werden und unser Leid sein Leid, unser Böses sein Böses und unsere Sünde seine Sünde. Dass er unsere Fragen, unsere Fraglichkeit so übernimmt, wie Jesus die Frage seines Gesprächspartners. Jesus Christus ist das menschgewordene Wort Gottes. Aber er ist darin auch immer die menschgewordene Antwort Gottes. Jesus Christus ist die Antwort Gottes auf diese Welt, die momentan etwas halbtot am Wegesrand liegt, von verschiedenen Leuten ausgeplündert. Und diese Antwort Gottes, Jesus Christus selbst, wird uns so gegeben, dass Gott uns mitnimmt auf dem Weg, dass wir hineingenommen werden in seine Geschichte. Man kann sich das am Ende daran verdeutlichen, wie dieses Gespräch zwischen Jesus und dem Experten endet. Nachdem er, der Experte, seine Antwort gefunden hat, nachdem ihm Jesus die Antwort gegeben hat, sagt Jesus zu ihm: Gehe hin und tue auf die gleiche Weise. Jesus hat den theologischen Experten die Antwort finden lassen. Und so lässt uns Gott auch ihn und seine Antwort auf unser Leben finden. Aber zu unserem Finden der Antwort, zu unserem Finden der Antwort auf unsere Frage gehört nicht nur, dass wir eine Antwort bekommen, ja, und dann können wir die bei uns im Schrank verstauen und fest irgendwo hinstellen, sondern zu Gottes Antwort auf unser Leben finden wir, wenn sie selber wahrhaft zu unserer Antwort wird, wenn wir sie selber sprechen und tun. Wenn wir nicht nur dabei stehen bleiben, dass wir erkennen, dass Gott unser Nächster wird in Jesus Christus, sondern wenn wir selbst Nächste werden füreinander, wenn wir uns bestimmen lassen vom Leid und Mitleid, vom Leid und Elend der anderen, wenn wir anderen zu Nächsten werden. Darum geht es Jesus Christus in seinen Antworten. Es geht nicht nur darum, dass ein paar kluge Sätze gelernt werden, sondern es geht darum, dass wir in seinen Antworten auf eine Geschichte mitgenommen werden, die uns verändert, an deren Ende wir etwas als Antwort finden, was wirklich unsere Antwort werden kann. Gott will nicht ohne uns Gott sein. Er will nicht sein, wer er ist, ohne uns. Und er will seine Antworten uns nicht nur hinschmeißen und weitergehen, sondern er will, dass wir zusammen mit ihm seine Antworten finden. Gott lässt uns nicht allein in unseren Fragen und Gott lässt uns nicht mal allein in unseren Antworten. Mir ist in meinem Leben nichts begegnet, das mich mehr begeistern kann, wie die Antwort Gottes, wie die menschgewordene Antwort Gottes, wie Jesus Christus. Weil er die Liebe und Barmherzigkeit in Person ist und weil Gott in Jesus Christus unser Nächster wird. Amen. Wir haben in der vergangenen Woche uns von den Fragen Jesu begleiten lassen und ich habe vor eigentlich, dass uns in der kommenden Woche die Antworten Jesu begleiten. Ich habe mir nicht diesmal keine Fragen rausgesucht, sondern ich habe nochmal einzelne Aspekte dieses Textes genommen. Und ich habe es leider noch nicht geschafft, auf heute alle Andachten fertig zu schreiben. Aber in der kommenden Woche wird es darum gehen, dass wir diesen Text nochmal abschreiten. Dass wir das Antworten Gottes nochmal abschreiten. Und dass wir zusammen mit Gott unterwegs sind und uns von ihm antworten lassen. Dass er uns unsere Antworten gibt. Lass uns das in der kommenden Woche tun. Dass wir uns bewegen lassen von unserem Nächsten, dass wir zu Nächsten werden und dass wir unsere Antwort finden, mit Gott zusammen.
Kommt an den Tisch einer Gnade, bereitet mit Brot und mit Wein. Ihr, die hier hungert und dürstet, lasst euch auf sein Angebot ein. Folget der Einladung Jesus, ergreift die durchbohrte Hand. Esst von dem Brot der Erlösung, trinkt von dem Blute des Lammes.
Kommt an den Tisch seiner Gnade, bereitet mit Brot und mit Wein. Ihr, die ihr hungert und dürstet, lasst euch auf sein Angebot ein. Folget der Einladung Jesu, ergreift die durchbohrte Hand. Esst von dem Brot der Erlösung, trinkt von dem Blute des Lammes. Ich nehm das Brot, ich trink den Wein. Die Erlösung, die mir hier begegnet, sei auf meine Seite. Gebrochener Leib, vergossenes Blut, auf die Liebe, die mich heilt und segnet, lass ich mich ein. Lass ich mich ein. An den Tisch seiner Gnade, bereitet mit Brot und mit Wein. Ihr, die ihr hungert und dürstet, lasst euch auf sein Angebot ein. Folget der Einladung Jesu, ergreift die durchbohrte Hand. Esst von dem Brot der Erlösung, trinkt von dem Blute des Lammes. Ich nehm das Brot, ich trink den Wein. Die Erlösung, die mir hier begegnet, soll auch meine sein. Die Liebe, die mich heilt und segnet, lass ich mich ein.
Lass ich mich ein. Ich nehme das Brot, ich trink den Wein. Die Erlösung, die mir hier begegnet, soll auch meine sein. Gebrochener Leib, vergossenes Blut, auf die Liebe, die mich heilt und segnet, lass ich mich ein, lass ich mich ein.
Lass uns Abendmahl feiern. Eingeladen zu diesem Abendmahl sind alle. Alle, die Jesus Christus vertrauen und sich in seine Gemeinschaft einladen lassen, über konfessionelle Grenzen hinweg. Gott will nicht ohne uns Gott sein. Deswegen hat er sich aufgemacht. Gott ist Mensch geworden. Jesus Christus. Er schenkt sich uns selbst im Abendmahl. Er ruft alle Welt, Alte und Junge, Arme und Reiche, und lädt uns ein, aufzubrechen. Er ruft uns auf, eine Weggemeinschaft zu werden. Und er selbst ist der Weg, auf dem wir wandern. Er verbindet uns untereinander. Er befreit uns von der Last der Selbstbezogenheit. Er lässt uns unseren Nächsten sehen. Er lässt uns selbst zu Nächsten werden. Er stärkt uns mit seinen Zusagen und er lässt uns einen neuen Anfang wagen. Indem wir von dem Brot essen und von dem Saft trinken, hoffen wir voller Freude auf sein Reich, in dem wir wieder mit ihm feiern werden. Amen. Ich bitte nun die, die beim Abendmahl austeilen helfen, schon mal an die Plätze zu gehen. Wir feiern hier in der Gemeinde das Abendmahl folgendermaßen: mit Brot und mit Saft. Glutenfreies Brot gibt es hier vorne an dem Tisch extra. Und ich bitte euch gleich nach den Einsetzungsworten, wenn ich euch das Zeichen dafür gebe, in kleinen Grüppchen von 10 bis 15 Leuten jeweils zu den Tischen zu gehen und dann dort in kleinen Grüppchen das Abendmahl zu empfangen, bis jeder Abendmahl bekommen hat. Und ich werde das Mahl dann mit einem Gebet abschließen. Ich lese die Einsetzungsworte und bitte euch dazu aufzustehen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, bezeugt Paulus: Ich selbst habe vom Herrn eine Überlieferung empfangen und die gebe ich euch nun weiter. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm der Herr Jesus das Brot. Er dankte Gott, brach das Brot in Stücke und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut das zu meiner Erinnerung. Und ebenso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte: Dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott durch mein Blut mit den Menschen schließt. Tut das zur Erinnerung an mich, so oft ihr aus diesem Becher trinkt. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus diesem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Lasst uns zusammen das Gebet sprechen, das Christus selbst uns gelehrt hat. Das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. In Ewigkeit. Amen. Und jetzt kommt, denn es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der ihm vertraut. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, in deinem Mahl hast du uns Anteil gegeben, an deiner Liebe zu uns Menschen. Du wendest dich uns zu und du machst uns reich. Danke, danke, dass du uns eine neue Zukunft schenkst, in eine erneuerte Gemeinschaft rufst. Jesus Christus, geh du nun mit uns, wenn wir aufbrechen und uns dorthin wenden, wohin du uns sendest. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
Ja, wir gehören zusammen und das Abendmahl zeigt uns das auch. Das Abendmahl, das Empfangen der Gnade gilt uns allen und das vereint uns. Und so vereint wollen wir aufstehen, wollen wir Gott loben, wollen wir ihn anbeten, wollen uns einfach auch bedanken dafür, dass wir das auch schmecken dürfen, ganz praktisch im Brot und Saft. Treffen sich unsere Wege, jeder kommt so, wie er ist. Diesen Moment zu erleben mit einem Gott, der uns vermisst. Wir gehen gemeinsam nach vorne, begegnen uns vor seinem Thron, findet das, was uns verbindet, den Vater, den Sohn und den Sohn. Wir gehören zusammen, wir lieben denselben Gott und glauben seinen Namen, er ist stärker als der Tod. Wir gehören zusammen, wir machen die Herzen weit und loben seinen Namen bis in alle
stehen, lernen das Fremde zu lieben und aufeinander zuzugehen. Hier an dem Tisch seiner Gnade stehen wir als Sünder vereint, setzen die Segel der Liebe und pflanzen. Wir lieben denselben Gott und loben seinen Namen. Er ist stärker als der Tod. Wir gehören zusammen, wir machen die Herzen weit und loben seinen Namen bis in alle Ewigkeit.
lieben denselben Gott und loben seinen Namen. Er ist stärker als der Tod. Wir gehören zusammen, wir machen die Herzen weit und loben seinen Namen bis in alle
dürfen wir auch vor ihn treten. Mutig kommen wir vor seinen Thron. Wir sind in seiner Gegenwart. Was für ein Geschenk. Mein Gott bei dir, der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein.
Durch Gottes Hände halten mich, ich darf bei dir sein, ewiglich. Stimme meines Herrn, die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. O preis den Herrn, der für mich kämpft und meine Seele ewig schützt. Ich komm mich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein. In deinen Armen darf ich sein.
Sieh doch, wie herrlich Jesus ist. Schönheit übertrifft. Die Liebe in Person ist hier. Gerecht und treu steht er zu mir. All unser Lob reicht niemals aus, ihn so zu ehren, wie es ihm gebührt.
Komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein. In deinen Armen darf ich der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, er trug das Urteil. Du preist den Herrn, preist den Herrn.
befreit Herr, trug das Urteil. Oh, preis den Herrn, preis den Herrn, er hat für meine Schuld bezahlt. Gut, ich komme vor den Thron, freigesprochen durch den mich ganz dein, in deinen Armen darf ich
stehe, deine starke Gnade sehe, dann ergreift mich deine Liebe. Du nimmst mich in deine Arme, Friede hüllt mich ein für immer. Ich tauch ein ins Gnadenmeer. Du wächst mich auf, Gnade zieht mich zu dir, denn dir gehört mein Herz. Die Angst vergeht, ich atme ein, nimm deine Liebe an. Deine Liebe an. Ich meine Augen zu dir, Herr des Alls, so wunderschön. Hier bei dir bin ich sicher, deine Herrlichkeit ergreift mich, du nur bist mein Zufluchtsort. Du wächst mich auf, Gnade zieht mich zu dir, denn dir geht. denn deine Liebe ist so weit und tief, ewig umströmt sie mich, und nun schau ich auf dich. Jesus, du bist alles, was ich such, ich bete und ich ruf, ich will dich kennen, Herr. Denn deine Liebe ist so weit und tief, ewig umströmt sie mich, und nun schau ich auf dich. Jesus, du bist alles, was ich such, ich bete und ich ruf, ich will dich kennen, Herr.
Nun kommen wir zum Abschluss des Gottesdienstes. Es bleibt mir noch, euch als Lobpreisteam und auch dem Technikteam zu danken und allen, die bei dem Gottesdienst mitgemacht haben, mit vorbereitet haben und euch, die ihr mitgefeiert habt. Und jetzt kommen wir zu den Angeboten, die ihr heute nach dem Gottesdienst habt. Also, ein paar Einschränkungen haben wir heute. Das Musical, wie gesagt, muss leider, die Probe heute muss leider krankheitsbedingt ausfallen. Und leider können wir heute auch ebenfalls krankheitsbedingt keinen Kaffee und Tee wie sonst anbieten. Bleibt aber trotzdem gerne noch ein bisschen, weil ihr habt die Möglichkeit, einfach miteinander ins Gespräch zu kommen, vielleicht neue Leute kennenzulernen, neue Themen anzusprechen. Und ihr habt auch die Möglichkeit, hier vorne beim Gebetsteam vorbeizuschauen, falls ihr für euch beten lassen möchtet, oder hinten bei dem Stehtisch am Ende vom Saal, da wartet jemand aus dem Seelsorgeteam auf euch. Wenn ihr ein Gespräch wünscht, seid ihr herzlich eingeladen, die Angebote in Anspruch zu nehmen. Und es gibt noch eine weitere Station nach dem Gottesdienst, nämlich wenn ihr rauskommt beim Saal links, stehen Weihnachtsbäume, ganz vorweihnachtlich. Wartet dort Lisa Muschkewitz für das Go Christmas Team auf euch. Und wenn ihr euch fragt, was Go Christmas ist, es ist ein Aktionstag, an dem sich unser Gemeindehaus wie ein Blumenstrauß mit ganz vielen Angeboten öffnen wird. Für die Nachbarschaft, für die frohe Botschaft von Jesus Christus und für die frohe Botschaft von Weihnachten. Und Lisa, steh doch mal bitte kurz auf und wink einmal, dass man weiß, wer du bist. Danke, dass du heute am Stand bist. Alle weiteren Informationen und auch die Möglichkeit zur Mitarbeit, wo ihr ganz herzlich zu ermutigt seid. Niemand ist schon zu lange dafür in der Gemeinde oder noch nicht kurz genug in der Gemeinde, um dabei mitzumachen. Schaut gerne bei Lisa und bei dem Stand mit den Weihnachtsbäumen vorbei. Und jetzt darf ich euch noch segnen und ich bitte euch dazu aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Einen schönen Sonntag. Bleibt gerne noch.